Was Sami mit den Vögeln singt. Eine Erzählung von Johanna Spyri in 6 Kapiteln. Kapitel 1. Die alte Marianne. Seit 3 Tagen zog die Frühlingssonne an dem hellen Himmel hin und warf eine leuchtende Golddecke auf die blauen Fluten des Genfersees. Sturm- und Regengüsse hatten aufgehört, leise und wohlig säuselte es oben in den Eichen und weit umher glitzerten in den grünen Wiesen die gelben Butterblumen und die schneeweißen Margeriten in der hellen Sonne. Unter den Eichenbäumen zog der klare Bach mit dem frischen Bergwasser dahin und tränkte die fröhlich nickenden Primeln und die rötlichen Anemonen der Halde, die bis tief zum Wasser hinab sprossen und blühten. Auf dem kleinen Mäuerchen am Bache, im Schatten der Eichenbäume, saß eine alte Frau. Die alte Marianne wurde sie in ihrer ganzen Nachbarschaft genannt. Ihren großen Korb, dessen Last ihr wohl ein wenig schwer geworden war, hatte sie neben sich gestellt. Sie war von La Tour heraufgekommen, dem Alpenstädtchen mit dem von wilden Weinreben umsponnenen Kirchturm und dem verfallenen Schloss, dessen hohe Türme weit über den blauen See hinschauen. Dort unten hatte die alte Marianne ihre Arbeit geholt. Diese bestand aus Flickwerk aller Art, was nicht besonders genau gemacht zu werden brauchte, denn gar feine Arbeit konnte die Frau nicht mehr machen, hatte das auch nie gekonnt. Die alte Marianne hatte ein wechselvolles Leben hinter sich. Die Gegend, wo sie sich jetzt befand, war nicht ihre Heimat, die Sprache des Landes nicht die ihrige. Von dem schattigen Sitz auf dem Mäuerchen aus schaute sie jetzt behaglich nach den sonnigen Wiesen, dann über den murmelnden Bach an der Halde hinüber, wo die großen goldenen Primeln nickten, während in den grünen Eichen über ihr die Vögel pfiffen und sangen, als hätten sie das größte Fest zu feiern. »Man meint doch, jeden Frühling, so schön sei's noch nie gewesen, wenn man auch noch so manchen schon gesehen hat«, sagte sie jetzt halblaut vor sich hin. Und wie sie so auf die blumenreichen Wiesen schaute, da stiegen viele der vergangenen Jahre vor ihr auf und gingen mit allem, was sie darin erlebt hatte, an ihr vorüber. Als Kind hatte sie weit drüben über den Bergen gewohnt. Sie wusste wohl, wie es jetzt dort drüben bei ihrem Vaterhaus aussehen musste, das in einer Wiese mitten unter den weißblühenden Birnbäumen stand. Drüben sah man das große Dorf mit den vielen Häusern. Es hieß 2 Simmen. Ihre Haushaltung war von jedermann die des Feldweibels genannt worden, obschon ihr Vater ganz ruhig seinen Acker bebaute. Das kam aber von ihrem Großvater her. Dieser war schon als ganz junger Bursche über die Berge an den Genfer See hinunter und dann noch weiter bis nach Savoyen hinübergegangen. Unter einem Herzog von Savoyen hatte er allerlei Kriegszüge mitgemacht und war erst als alter Mann in seine Heimat zurückgekehrt. Er trug immer eine alte Uniform und ließ sich Feldweibel nennen. Dann verheiratete er sich noch und der Vater der Marianne war sein einziges Kind. Der Alte brachte es bis auf 100 Jahre und in der ganzen Umgegend kannte jedes Kind den alten Feldweibel. Marianne hatte 3 Brüder gehabt, aber sobald einer von ihnen groß wurde, verschwand er, sie wusste nicht wohin. Nur so viel verstand sie, dass die Mutter darüber jammerte, der Vater aber jedes Mal ganz gelassen sagte, man kann nichts machen, sie wollen über die Berge, sie haben's vom Großvater. Sie hatte nie mehr was von ihren Brüdern vernommen. Als Marianne groß war und sich verheiratete, zog der junge Mann auch in das Haus unter den Birnbäumen, denn der Vater der Marianne war alt und konnte nicht mehr allein mit der Arbeit fertig werden. Aber nach wenig Jahren musste Marianne ihren jungen Mann zu Grabe geleiten. Ein hitziges Fieber hatte ihn weggerafft. Nun kamen schwere Zeiten für die Witwe. Sie hatte ihr Kind, den kleinen Sami, zu besorgen, daneben die alten, gebrechlichen Eltern zu pflegen und dazu sollte sie in Haus und Feld alle Arbeit verrichten, die bis jetzt ihr Mann getan hatte. Sie tat, was sie konnte, aber es half alles nichts. Das Feld musste dem Vetter übergeben werden. Das Haus wurde verschuldet, und kaum wusste Marianne sich zu helfen, damit nur die alten Eltern nicht Mangel litten. Nach und nach wuchs der junge Sami heran und konnte auch schon beim Vetter auf dem Feld etwas verdienen. Da starben die alten Eltern gleich nacheinander, und Marianne hoffte nun mit angestrengter Arbeit und der Hilfe ihres Sohnes, sich nach und nach wieder von den Schulden frei zu machen und einmal noch ihr Feld und ihr Haus wieder übernehmen zu können. Sobald aber Vater und Mutter begraben waren, trat ihr Sohn Sami, der nun 18 Jahre alt war, vor sie hin und sagte, er könne es daheim nicht mehr aushalten, er müsse über die Berge und etwas Neues anfangen. Das war ein großer Schrecken für die Mutter. Als sie aber sah, dass kein Zureden, keine Vorstellungen und kein Bitten halfen, da kamen ihr ihres Vaters Worte in den Sinn, und mit Ergebung sagte sie, man kann nichts machen, er hat's vom Urgroßvater. Aber allein wollte sie den Buben nicht ziehen lassen, und er wollte auch gern die Mutter mithaben. So wanderte sie mit ihm über die Berge. Im kleinen Dorfe Scheili, das in der Höhe am Berghang liegt und auf die blumenreichen Wiesen und den blauen Genfer See herniederschaut, fanden sie eine Unterkunft bei dem fröhlichen Weinbauer Malon. Dieser Mann mit dem schon etwas grauen Kraushaar und dem wohlwollenden, runden Gesicht lebte allein mit seinem Sohne in dem einzeln stehenden Hause bei dem krummen Ahornbaum. Marianne bekam eine Stube für sich. Sollte Herrn Malon die Wirtschaft führen, alles für ihn und den Sohn in Ordnung halten, und Sami sollte für guten Lohn in dem schönen Weinberg des Malon Arbeit erhalten. Mehrere Jahre verstrichen hier der Witwe Marianne in einer so ruhigen Weise, wie sie es nie gewohnt gewesen war. Als der vierte Sommer zu Ende ging, sagte eines Tages ihr Sami, »Mutter, ich muss gewiss die junge Mariette von Soleger zur Frau nehmen, denn es ist mir überall langweilig, wo sie nicht ist.« Die Mutter kannte das Mädchen wohl und hatte die schmucke, gewandte Mariette auch besonders gern, denn sie war nicht nur allezeit fröhlich, sondern ein braves, fleißiges Mädchen wie wenige. So freute sich Marianne mit ihrem Sohn, obschon dieser nun von ihr wegzog, um bei Mariette und ihrem alten Vater in Saint-Léger zu wohnen, denn Mariette war dem alten Mann unentbehrlich. Auch der Sohn des Herrn Malon holte nun eine junge Frau ins Haus, und so hatte auch Marianne dort nichts mehr zu verwalten und musste nun für sich selbst sorgen. Sie behielt aber ihre Stube für einen kleinen Mietzins und konnte auch so viel erwerben, wie sie für ihren Lebensunterhalt brauchte. Sie kannte nun schon viele Leute der Umgegend und bekam hinreichend Arbeit. Das alles überdachte Marianne, und als ihre Gedanken aus der fernen Vergangenheit wieder zu dem gegenwärtigen Augenblick zurückgekehrt waren und sie noch immer die Vögel über ihr unermüdlich singen und jubeln hörte, da sagte sie bei sich, die singen immer noch dasselbe Lied, man sollte nur mit ihnen singen können. Nur dem lieben Gott vertraut. Er hilft noch immer wieder, wenn schon unser eins manchmal denken muss, es sei nicht mehr durchzukommen. Dann verließ Marianne das Mäuerchen, nahm ihren Korb wieder an den Arm und ging durch die duftenden Wiesen von Courier hin gegen Scheili hinauf. Nicht ohne Sorge warf sie von Zeit zu Zeit einen Blick nach der Gegend von Saint-Léger hinüber. Sie wusste, dass die junge Mariette drüben krank lag und dass der Sohn Sami jetzt in viel Arbeit und Sorge stecken musste, denn seit kurzem war nun noch ein ganz kleiner Sami auf die Welt gekommen. Morgen wollte Marianne hinübergehen und sehen, wie es bei dem Sohn stehe und ob sie zur Hilfe bei ihm bleiben solle. Kaum war Marianne in ihre kleine Stube eingetreten und hatte sich in die Hausjacke gesteckt, um ihr Abendessen zu bereiten, als sie jemand mit eiligen Schritten herankommen hörte. Die Tür wurde schnell aufgemacht und mit ganz verstörtem Gesicht trat ihr Sohn Sami herein. Er trug ein Säckchen unter dem Arm, das mit einer Schürze der Mariette umwickelt war. Dieses legte er auf die Tischecke, warf sich selbst über den Tisch hin und schluchzte, den Kopf auf die Arme gedrückt. »Es ist alles aus, Mutter, alles aus! Die Mariette ist mir gestorben!« »Und ums Himmels Willen, was sagst du?« rief die Mutter im höchsten Schrecken aus. »O Sami, ist es denn auch möglich?« Dann zog sie den Sami sanft in die Höhe und fuhr mit zitternder Stimme fort, »Komm, jetzt setz dich zu mir nieder und sag mir alles. Ist sie wirklich tot? Ach, wann ist es denn geschehen? Wie ist es denn so schnell gekommen?« Sami ließ sich willig neben der Mutter auf den Stuhl nieder, aber auch hier drückte er sein Gesicht in die Hände und schluchzte weiter. »Oh, ich halte es nicht aus. Ich muss fort, Mutter. Hier halte ich es nicht mehr aus. Es ist alles vorbei.« »Ach, Sami, wohin wolltest du denn auch?« fragte die weinende Mutter. »Über die Berge sind wir ja schon. Wo wolltest du denn jetzt noch hin?« »Ich muss übers Wasser, so weit als nur möglich. Hier kann ich nicht mehr bleiben. Ich kann nicht, Mutter«, versicherte Sami. »Ich muss übers große Wasser, so weit als möglich.« »Ach, auch das noch«, jammerte Marianne, »so überstürz dich nur nicht so. Wart ein wenig, bis du wieder ruhig denken kannst. Es kann dir wieder anders werden.« »Nie, Mutter, nie. Ich muss fort. Es treibt mich. Ich kann nicht anders«, rief der Sami wild. Die Mutter schaute ihn erschrocken an, aber sie sagte nichts mehr. Es war ihr, als höre sie ihren Vater sagen, man kann nichts machen, er hat's vom Großvater. Und seufzend sagte sie, so wird es sein müssen. Jetzt ertönte aus dem Säckchen hervor ein sonderbares Piepsen, nicht anders, als wenn da drinnen ein Hühnchen am Ersticken wäre. »Was hast du in das Säckchen gesteckt, Sami?« fragte die Mutter hinzutretend, um die fest zusammengewickelte Schürze aufzulösen. »Ja so, das hätte ich fast vergessen, Mutter«, erwiderte Sami, seine Augen wischend. »Ich habe dir den kleinen Buben gebracht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.« »Ach, wie kannst du ihn auch so verpacken? Ja, ja, du armes Würmchen«, beruhigte mitleidig die Großmutter den winzigen Sami aus einer Umhüllung und dann aus der zweiten und aus der dritten befreiend. Der Vater Sami hatte erst die Windel und dann ein Tuch und dann die Schürze so fest wie nur möglich um den kleinen Buben gewickelt, damit er nicht etwa auf dem Wege herausschlüpfe und auf den Boden falle. Als nun der kleine Sami aus dem erstickenden Futteral befreit war und Arme und Beine bewegen konnte, focht er mit allen Gliedern in der Luft herum und schrie so jämmerlich dazu, dass die Großmutter meinte, es sei gerade, als wisse er schon, welch ein großes Leid ihn getroffen habe. Aber der Vater Sami sagte, vielleicht habe er auch Hunger, denn seit gestern Abend habe sich niemand mehr um den kleinen Buben gekümmert. Das kam der mitleidigen Marianne gar zu grausam vor, und sie wusste nun, wenn sie sich des armen Würmleins nicht annehmen würde, so müsste es verderben. Sie wickelte es nun wieder sorgsam in seine Windel, aber nicht den Kopf auch hinein, und trug es dann regelrecht auf dem Arm herum, nicht darunter, wie man ein Bündelchen Zeug trägt. Dann lief sie damit in allen Winkeln der Stube herum, denn sie musste die Milch und die Maschine und das Feuer zusammensuchen, damit das ausgehungerte Geschöpfchen seine Nahrung bekommen konnte. Als sie nun auf ihrem Schemel saß und der Kleine die Milch begierig einschlürfte, während sein ganz kleines Händchen den Zeigefinger der Großmutter wie einen Rettungsballen umklammert hielt, da sagte diese gerührt, »Ja, ja, du kleiner Sami, du armes Weißlein, ich will tun an dir, was ich kann, und der liebe Gott wird uns auch nicht verlassen.« Und zum großen Sami sagte sie, »Ich will ihn behalten, aber tu du keinen unbesonnenen Schritt. Im ersten großen Leid tut mancher, was ihn nachher gereut. Sieh, dem Leid kannst du doch nicht entlaufen, es läuft mit dir. Bleib du da und trage, was der liebe Gott schickt. Er meint es nicht bös mit dir, halt ihm still im Ungemach, dann kommt die Sonne nach. So wird es auch bei dir heißen, wie schon bei so vielen.« Sami hatte still zugehört, aber so wie einer, der nicht vernimmt, was er hört. »Gute Nacht, Mutter. Gott vergelt's dir, was du an dem Buben tust«, sagte er jetzt, nachdem er sich noch einmal die Augen gewischt hatte. Dann drückte er der Mutter die Hand und ging zur Tür hinaus.